Gehen wir mal von Lande weg, das heißt, gehen wir aufs Meer hinaus. Und ich bin jetzt verbunden mit Peter Geizmann. Und er ist von Verdi, das heißt zuständig für die Schifffahrt. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, schönen guten Tag, Grüße zurück, ja.
Jahresanfang, kleines Schiffsunglück ist passiert, klein im Sinne von ein riesiger Container, Zoe, hat in der Nordsee Container verloren. Im Grunde genommen nur so etwa um die 200, 300 Container. Der kann viel mehr tragen, ist eines der größten Containerschiffe der Welt und hat natürlich auch eine entsprechende Besatzung, die ist international zusammengewürfelt, fuhr unter panamesischer Flagge, gehört einem Schweizer Unternehmen beziehungsweise einem Unternehmen mit Sitz in Schweiz und ist natürlich in europäischem Gewässer gewesen. Ja, wie hängt das Ganze zusammen? Das heißt, Billigflaggen, hat das irgendwas damit zu tun, dass entsprechend unter Billigflaggen ganz einfach mehr Unfälle passieren? Und was mich natürlich auch interessiert, wie geht es den Seeleuten auf diesen Schiffen? Und das frage ich jetzt hiermit.
Ja, also da kann ich gern was zu sagen. Es gibt eine Menge Billigflaggen. Wir haben auch eine Billigflaggenkampagne, in der wir sagen, wir sollen die Billigflaggen abschaffen, beziehungsweise wir wollen Standards für die Billigflaggen schaffen, die sehr wohl in sozialrechtlicher und tarifrechtlicher Bedingung, sage ich mal, von uns in die Richtung geht, dass wir sagen, der Reeder, der dieses Schiff betreibt, sage ich mal, in diesem Fall war es ja von der Schweiz aus, soll auch die Standards einhalten, die in seinem Land gelten und nicht irgendwie ausweichen, um eben mit diesen Billigflaggen Billiglöhne zu zahlen. Das ist ja der Hintergrund meistens. Das Problem ist, dass auf solchen Schiffen natürlich multikulturell zusammengesetzte Besatzungen sind. Die müssen die Grundbedingungen eigentlich erfüllen von SCCW. SCCW sind die Standards für Ausbildung, die international vorgeschrieben sind in der Seeschifffahrt. Die kommen natürlich mit Tickets, aber keiner kann kontrollieren, ob sie diese Tickets, sag ich mal, in die Hand gedrückt bekommen haben oder tatsächlich auch erworben haben, indem das Wissen, was da vermittelt werden muss, auch dahinter steht. Das ist natürlich immer eine große Unbekannte, sag ich mal. Insofern hat ein Kapitän, der so ein Schiff führt, natürlich auch immer die Frage, was habe ich hier für qualifizierte Leute an Bord? Können die mit guter Seemannschaft umgehen und wissen die Bescheid? Und die Zoe betreffend muss man einfach sagen, das ist dieses Problem, dass wir immer größere Einheiten von Containerschiffen kriegen. Wir sind jetzt mittlerweile über 20.000 TU, also 20.000 Containerstellplätze auf den Schiffen. Das sind Dimensionen, die kann die Besatzung auch gar nicht mehr beherrschen. Die können zwar zum Teil nachlaschen, aber mit 20 Mann Besatzung, wie wollen sie so eine Masse an Containern tatsächlich auch seefest laschen? Das Laschen soll und muss passieren in den Häfen und dafür müsste es eigentlich eine Garantie geben, dass die Laschergangs, die diese Schiffe dann, sage ich mal, seefest die Ladung verzurren, auch dem Kapitän was in die Hand geben und sagen, also wir geben eine Garantie, das ist jetzt tatsächlich alles seefest. Das gibt es bis heute nicht. Dazu gibt es keine Vorschrift. Die Laschergangs laschen, ja, aber wie gesagt, wer will kontrollieren bei 20.000 Containern, dass das tatsächlich auch sicher und sachgerecht ist? Häufig spielt auch die kurze Hafenfolge eine Rolle, dass man einfach sagen kann, dass wenn Schiffe von im Kontinentbereich, also im Nordseebereich, 7, 8 Häfen haben, dass man einfach sagt, naja, der ist ja in 8 Stunden in Rotterdam, dann muss man vielleicht nicht alles laschen. Das ist jetzt einfach mal eine Ansage von mir, die einfach so auch erlebt worden ist, aber wie gesagt, die Vorschrift sagt sehr klar, wenn ein Schiff einen Hafen verlässt, muss alles seefest sein. Genauso, wenn ein Schiff in den Hafen fährt, muss es seefest sein bis an die Pier. Häufig erleben wir, und das ist auch eine Kampagne, die wir mit dem Laschen des Hafenarbeiter hier gestartet haben, dass eben Schiffe an der Kai ankommen und zum Teil schon entlascht worden sind. Das ist ein Risiko für die Besatzung, weil Schiffe auf dem Wasser bewegen sich. Wenn eine Kursänderung ist, kann ein Schiff kränken, also leicht sich zur Seite neigen. Und das hat alles Auswirkungen auf die Sicherheit der Besatzung, weil dann, wie gesagt, auch der Mann oder die Person da unten nicht unbedingt informiert ist, dass jetzt das Schiff ein Ausweichmanöver fährt und dann eventuell seine Standfestigkeit verliert und ist ja auch schon passiert, dann ins Wasser gefallen ist und das Leben verloren hat.
Also das heißt, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, so ein Riesenschiff, etwa 20.000 Container können drauf Platz haben und 20 Mann, wenn man es mal so ausdrücken darf, haben das Ganze irgendwie unter Kontrolle zu kriegen.
Also auf See ist die Besatzung verantwortlich, dass alles, was an Bord ist, seefest ist. Das sind natürlich bei dieser Dimension von Schiffen, wie gesagt, ist das unmöglich. Klar gehen Sie über das Schiff, gehen Sie da und schauen optisch, aber ich will Ihnen sagen, wer will denn das tatsächlich alles sachgerecht und fachgerecht kontrollieren? Wenn das Schiff zum Beispiel in den Abendstunden aus Hamburg aus dem Hafen geht, Stunden später, 8 Stunden später in Rotterdam einläuft, da schafft keiner da an Bord die gesamte, und dann auch noch in der Nacht, sage ich mal, alles abzulaufen und zu kontrollieren. Man muss sich verlassen, dass das Schiff von den Hafenarbeitern sachgerecht gelascht ist, die Ladung sachgerecht gelascht ist und dann eben seesicher auch das Schiff den Hafen verlässt. Der Kapitän steht laut Gesetz nach wie vor in der Verantwortung, dass ein Schiff seesicher, wie gesagt, den Hafen verlässt und auf der See auch beim Seegang dieses Schiff von A nach B bringen kann, ohne dass dort irgendwas passieren dürfte oder darf. Der Kapitän mit seinen 2 nautischen oder 3 nautischen Offizieren kann das in der Tat so nicht mehr absichern und kontrollieren.
Früher war es ja ziemlich einfach, an Mannschaften zu kommen. Da hat man das sogenannte Shanghai benutzt und sich einfach billig da eingekauft. Heutzutage gibt es eben diese billigen Seeleute. Das heißt, die Heuer ist etwas günstiger, wenn die aus Billigflaggenländern kommen. Und da gibt es natürlich die böse Gewerkschaft, die meint hier, dass die Seeleute etwas stärker zu bezahlen sind. Wie lässt sich denn das Ganze organisieren? Das heißt, dass da mehr Gerechtigkeit auf See herrscht.
Also unser Ziel ist mit der Billigflaggenkampagne auf jeden Fall zu erreichen, dass wir, die läuft schon seit ganz langem über die ITF, das machen wir gemeinsam mit der Internationalen Transportarbeiterföderation in London, das ist eine internationale Kampagne, die sogenannte Billigflaggenkampagne, wo wir eben um Standards streiten und kämpfen und sie durchsetzen, auch wo wir es können, sage ich mal, mit Hilfe der Hafenarbeiter. Schiffe werden dann eben boykottiert, das heißt, die werden nicht entladen oder beladen. Da helfen uns die Hafenarbeiter ganz viel in vielen Bastionen, also nicht in allen Ländern, leider ist das umsetzbar, aber in vielen Ländern. Und damit können wir dann immer wieder Verträge abschließen, die am Ende, sage ich mal, dazu führen, dass die Kollegen besser bezahlt werden. Bei Weitem aber noch nicht an die nationalen Verträge. Wie gesagt, wenn ein Reeder in Deutschland sitzt, wie ein deutscher Seemann oder eben in anderen Ländern gleichfalls so.
In Deutschland, habe ich gelesen, sind 90% der sogenannten deutschen Handelsschiffe, das heißt mit Sitz in Deutschland, deutsche Reeder sozusagen und deutsche Fondsgesellschaften, fahren unter Billigflaggen. Das heißt, da wird auch ganz kräftig ausgeflaggt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn da eine Kapitalgesellschaft ist, dass sie sich natürlich ihr Land, ihren Sitz selbst aussuchen kann. Die Schweiz ist ja nicht gerade ein maritimes Land. Das liegt irgendwo da in den Alpen drin. Und man kann ja auch ganz schnell international eben in andere Länder seinen Sitz verschieben. Denn die See ist irgendwie frei und Handel kann man treiben mit fremden Schiffen. Wie wird das verhindert, beziehungsweise warum, andersrum ausgedrückt, gibt es überhaupt noch deutsche Reeder, die unter deutscher Flagge fahren?
Also es gibt schon noch einen kleinen Teil. Da gibt es noch einige, die zur Stange halten, die auch die deutsche Flagge eben schätzen, weil sie, wie gesagt, weltweit die Flaggen sind eigentlich gelistet in Kategorien White Flag, graue Flagge und schwarze Flagge. Also ich sag mal, das zeigt eigentlich so ein bisschen die Qualität, was die IMO da macht, wie sicher Schiffe sind, wenn Kontrollen sind. Also Schiffe unterliegen ja, wenn sie in den Häfen kommen, der Hafenstaatenkontrolle, die sogenannten Port State Controls werden und müssen durchgeführt werden. Deutschland muss über 20% der anlaufenden Schiffe auf jeden Fall kontrollieren. Das ist Pflicht, das ist eine Verpflichtung. Und da werden dann geguckt, wie sind die Sicherheitsstandards an Bord, wie sind die die Qualifizierungsansprüche der Besatzung. Da müssen die auch mal ein Sicherheitsmanöver durchführen, das wird abgefragt und so weiter. Das sind alles Sachen, wo man, sage ich mal, ein Stück weit Kontrolle hat. Und einen Quantensprung hat noch gebracht dieses Maritime Labour Convention, das sogenannte Seearbeitsgesetz, was 2006 in Deutschland auch ratifiziert worden ist, macht Vorschriften im Bereich sozialen Sektors und arbeitsvertragsrechtlicher Bedingungen. Ich sag mal, das war sozusagen das erste Mal in einer Branche, wo ein internationales Arbeitsgesetzbuch erstellt worden ist, wo auch die Hafenstaatencontroller hingehen und in letzter Zeit, sage ich mal, seit 2006 auch eben diese Sachen mit überprüfen. Wie sieht es denn aus? Was hat der Kollege für einen Arbeitsvertrag? Was ist da festgeschrieben? Die können den Reeder natürlich nicht zwingen, irgendwelche Tarife zu zahlen. Das ist Sache von Verhandlungen, die wir dann im Gewerkschaftsrahmen durchsetzen müssen. Und wie gesagt, Dazu gibt es diese Billigflaggenkampagne und die ITF-Tarifverträge für fremdgeflaggte Schiffe. Da haben wir den TCC, also das ist so ein Total Crew Cost Tarifvertrag. Für deutsche geflaggte Schiffe haben wir den GIS, den German International Ships Register. Es gibt noch ca. 300 Schiffe unter deutscher Flagge. In der großen internationalen Seeschifffahrt sind das ungefähr 180. Also es ist ein Trauerspiel. Bei 2000 Schiffen, die bei deutschen Rädern sind, etwas über 2000 Schiffen, haben wir, wie gesagt, in der internationalen Fahrt ca. 180 Schiffe. Die anderen bis 340, die da sind, sind in der nationalen Fahrt, die da auch mitgezählt werden. Also verschwindend gering. Alle schifffahrtspolitischen Maßnahmen, die dagegen steuern sollten, wie der hundertprozentige Lohnsteuereinbehalt für die Reedereien, das muss man sich mal überlegen, das ist gewaltig. Die Reedereien können 100% der Lohnsteuer der Besatzungsmitglieder einbehalten unter deutscher Flagge, haben nicht dazu geführt, dass dann die Schiffe zurückkommen. Dazu kommt auch noch ein Satz noch, der arbeitgeberseitige Sozialversicherungsbereich. Der gesamte arbeitgeberseitige Sozialversicherungsbereich wird passgenau erstattet.
Das heißt, was heißt das? Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, ich wollte vorhin schon die Frage stellen, wenn man also unter deutscher Flagge fährt oder zum Beispiel unter französischer Flagge fährt, ich möchte da nicht national sein, gehen die anderen hin und sagen, okay, das sind ordentliche Flaggen, da braucht man nicht so genau zu kontrollieren, weil die Deutschen bzw. die Franzosen bereits die Sicherheitsstandards kontrolliert haben. Aber wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, geht der deutsche Staat hin und sagt, ihr braucht keine Einkommensteuer zu zahlen bzw. Keine Sozial Versicherungssachen zu zahlen, die könnt ihr alles behalten und euch sozusagen in die eigene Tasche schieben, wenn der Reeder hier in Deutschland flaggt. Sprich, das ist sozusagen eine indirekte Billigflagge.
Ja, genau, ist es indirekt. Das basiert aufgrund der EU-Beihilfeverordnung oder der EU-Leitlinien für die Schifffahrtsförderung. Die EU hat auch gesagt, ausdrücklich in dieser Branche, Subventionen sind ja sonst immer umstritten, ausdrücklich in dieser Branche darf der Bereich der Lohnnebenkosten den Reedereien erlassen werden, so dass sie es einbehalten können, mit dem Ziel, deutsches oder europäisches Know-how zu fördern. Die EU wollte damit gegensteuern, dass wir immer mehr EU-Seeleute verlieren, denn insgesamt wird der Anteil europäischer Seeleute in allen Ländern geht er nach unten. Und das ist ein Problem, ein Verlust des Know-hows in der maritimen Branche, in der maritimen Wirtschaft, in der Schifffahrtsbranche, was sich auch auswirkt natürlich auf Wissenschaft und Forschung. Und wir haben ja durchaus führende Bereiche, wo wir Wissenschafts-Know-how machen für den Schiffbau und so weiter und so weiter.
Das heißt, da kann man sich noch viel, viel weiter rein vertiefen. Auf jeden Fall habe ich da einiges erfahren zum Thema internationaler Seeverkehr und vor allen Dingen, wie den Seeleuten es im internationalen Seeverkehr ergeht. Shanghai wird wohl niemand mehr so richtig. Allerdings sind die Sachen immer noch sehr, sehr unübersichtlich. Ja. Ich danke auf jeden Fall mal hier Peter Geitzmann. Ja. Peter Geitmann von der Seegewerkschaft, in diesem Fall Seegewerkschaft Verdi. Merci.
Ja, vielen Dank.